have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns erstmals hier im öffentlichen Feed, wir haben bereits eine Supporter-Folge mit unseren ersten Reaktionen und ersten Analysen zum Wechsel von LeBron James zu den Philadelphia 76ers aufgenommen, rausgehauen. Einige von euch werden es sicherlich gehört haben. Diejenigen, die das noch nicht gehört haben, gerne noch nachholen. Heute wollen wir auch hier im öffentlichen Feed über LeBron sprechen und haben uns aber gedacht, wir nehmen da einen kleineren, ja, Bigger Picture-Ansatz, kann man glaube ich sagen, und stellen uns die Frage, wie wird der sportliche Fit aussehen bei den Sixers an der Seite von Jalen Brown, Tyrese Maxey, Joel Embiid, die 25 Spiele, die er machen wird. Wie hat das denn bislang ausgesehen in LeBron James' illustrer Karriere, wenn er an der Seite von anderen Superstars gespielt hat. Damals in Miami, die berühmt-berüchtigte Big Three. Dann in Cleveland an der Seite von Spielern wie Kyrie Irving und Kevin Love. Und jetzt natürlich vor allem zuletzt, weil das natürlich auch die Version von LeBron ist, die wir tendenziell bekommen werden, an der Seite von Luka Doncic und Austin Reeves bei den LA Lakers. Da werden wir mal so ein bisschen durchspringen, analysieren und uns natürlich vor allem fragen, wie könnte das jetzt bei den Sixers aussehen? Und ich denke mal, am Ende der Folge werden wir die Frage beantworten, wird es geil aussehen? Und wenn ja, wird es geil genug aussehen, um hier ein großes Wörtchen mitzusprechen im Titelrennen? Mein Name ist Lorenzo Di Cresti. Ich freue mich riesig auf die heutige Aufnahme und ich weiß, dass das bei meinem kongenialen Partner, meinem Superstar-Teammate Julius Schubert ebenso ist. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Freund. Mahlzeit.
Einen wunderschönen guten Mittag an dich zurück. Wie immer, vielen, vielen Dank für die bezaubernde Einleitung. Und du hast recht, ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich freue mich immer sehr darüber, über LeBron James zu reden, solange wir das hier noch machen können. Mhm. Und dementsprechend hätte ich gesagt, müssen wir gar nicht so viel mehr um den heißen Brei herumreden und können direkt reinstarten. Davor natürlich interessiert es mich brennend, wie es dir geht. Und dann können wir auch gerne direkt reinstarten.
Ich habe gerade gegoogelt, nba.com Stats LeBron James, weil ich mir seine Statistikseite aufmachen wollte. Und dann kommt hier jetzt halt wirklich als Google-Ergebnis LeBron James, Forward, Philadelphia 76ers. Das sieht schon sehr, sehr komisch aus aktuell noch. Ich weiß noch nicht so recht, was das emotional mit mir macht. Aber abgesehen davon geht es mir fantastisch. Bin gut in die neue Woche gestartet in Köthen. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich ja bei dir genächtigt, weil, und damit wollen wir jetzt anfangen, ein Event, das ganz schöne Wellen geschlagen hat durch die deutschsprachige Basketballwelt, auf dem wir waren und das wir uns jetzt mal vornehmen wollen, so ein bisschen für euch einzuordnen, ein bisschen zu erzählen, wie es war vor Ort. Vielleicht ist unter euch ja auch der ein oder andere Unentschlossene, der sich für Teil 2 der Legacy Series oder von The Legacy Series, wie sich das Event genannt hat, am 9. August in München. Ja, der sich da vielleicht noch Ticket holen möchte aus dem Raum München oder von sonst woher und auch vielleicht für diejenigen. Ja, so ein paar Eindrücke wollten wir jetzt erstmal teilen von unserem Erlebnis am Sonntag, hier zu Beginn dieser Folge, bevor wir uns dann dem guten Herr James widmen. Ganz auf LeBron-Niveau war es nicht, was wir gesehen haben am Sonntag, aber, und vielleicht da reinzustarten mit meinem ersten Gedanken, ich bin ja durchaus skeptisch in die Sache rangegangen, ich glaube, so offen kann man sein. Ich war sehr positiv überrascht, wie hoch das Niveau war, basketballerisch, wie hoch die Intensität war und dementsprechend eben auch, also wir alle wissen aus NBA-Fankreisen, richtig gute Basketballspieler, die richtig Bock haben auf das, was da auf dem Feld passiert, endet in der Regel in sehr, sehr unterhaltsamem Basketball und sehr unterhaltsamer Show. Und genau das haben wir erlebt in meinen Augen am Sonntag in Berlin.
Vielleicht, um das für alle mal ganz kurz zu erklären, worum es sich da handelt und gehandelt hat, die das nicht so ganz mitbekommen haben. Die Legacy Series ist eine Art Basketball-Event-Liga, gegründet, mitgegründet von Dennis Schröder unter anderem. Die aus dem Fußballraum kommen, können das einigermaßen mit der Baller League, Icon League vergleichen. die Kings League im amerikanischen Raum, hat er sicherlich auch irgendwo ein bisschen als eine Vorbildfunktion gewirkt. Geht quasi darum, dass 8 Teams, die von aktiven Profis, Influencern, bekannten Persönlichkeiten geführt werden und mit richtig, richtig guten Spielern ausgestattet sind, gegeneinander spielen. 5 gegen 5 auf einem digitalen Glasboden. Wer jetzt in den letzten Jahren Spiele des FC Bayern Basketball mitverfolgt hat, auch vielleicht mal vor Ort im BMW-Park in München war, der kennt das, diese Böden, sowohl jetzt in Berlin als auch dann beim Finale in München. In 10 Tagen wird auf diesem Glasboden gespielt, was ziemlich, ziemlich nice ist, da dann dort immer wieder Grafiken eingeblendet werden können und halt mit verschiedenen Designs gespielt wird. Es handelt sich um kürzere Spiele. Es wird in 4 Vierteln gespielt, aber je 4 Minuten. Und die Regeln unterscheiden sich ein bisschen von dem, was man aus der NBA oder der Euroleague oder der BBL kennt. Das ist teilweise das Team, was hinten liegt, dann in bestimmten Spielabschnitten doppelte Punkte sammelt, wenn sie scoren, des Dunks mehr zählen und so halt ja einfach ein bisschen Innovation reingebracht wird, das Ganze versucht wird ein bisschen unterhaltsamer und entsprechend spannender zu machen, wenn jetzt das Team, was hinten liegt, doppelt punktet im Vergleich zu dem anderen Team, sorgt das in der Regel schon dafür, dass die Teams dann sehr ausgeglichen ins 4. Viertel reingehen und es regelmäßig zu sehr, sehr spannenden Schlussphasen kommt. So im großen Unterschied jetzt, aber zum Beispiel zu der Icon League, wo ich jetzt nicht unendlich tief drin bin, aber wo es ja vor allem darum geht, dass da Influencer und Streamer dann gegeneinander spielen, waren das jetzt hier zum überwiegenden Teil schon Profis, die natürlich nicht nur auf einem gewissen Level gespielt haben, was man dann eventuell erwarten konnte, aber was unerwartet ist, und das hast du ja gerade schon angerissen, ist, mit was für einer Intensität das angegangen wurde und wie sehr die Spieler, die Coaches an der Seitenlinie und die Involvierten halt unbedingt gewinnen wollten. Mhm. Und das von Anfang an, das war jetzt noch nicht mal die Finalrunde, die dann in München stattfinden wird, sondern das waren Vorrundenspiele. Und du hast es an der Spielweise der Dudes auf dem Parkett gesehen. Da wurde gefightet, gehasselt, gefoult, gekämpft, sich auf den Boden geschmissen, in der Transition zurückgespielt, um Rebounds gekämpft. Da ging es teilweise wirklich hitzig zu und an der Seitenlinie, wie invested da die Coaches waren, die Verantwortlichen waren und wie dieser unbedingte Siegeswille da bei allen Teams zu sehen war. Da wurde nicht wie beim NBA All-Star Game einfache Punkte zugelassen oder da mal nicht zurückgekämpft, sondern da wurde richtig gehasselt und wir haben dann irgendwann Richtung Ende so aus Spaß dann vor Ort gesagt gehabt, als wir miteinander gequatscht haben, ob die Schiedsrichter wussten, worauf sie sich hier einlassen, weil die eventuell auch gedacht haben, das wird hier so ein bisschen ruhiges Gezocke. Und die Schiedsrichter, die haben geschwitzt, die mussten richtig, richtig arbeiten für ihr Geld und richtig da auch abliefern, weil es immer wieder zu Situationen gab, wo sie eingreifen mussten und wo dann gepfiffen werden musste und wo man teilweise auch dazwischen gehen musste. Und das habe ich halt so nicht erwartet. Und das hat das Ganze natürlich um einiges interessanter und unterhaltsamer gemacht.
Ja, damit steht und fällt. Ich habe gesagt, ich bin skeptisch reingegangen, weil ich eben befürchtet hatte, okay, das sind jetzt alles. Ich bin absolut kein Fan von dieser ganzen Baller League, Icon League. Ich war da nie so wirklich drin. Ich habe das immer vielleicht zu Unrecht und vielleicht zu hochnäsig abgestempelt als so ein Twitch-TikTok-Generation. Man kriegt die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer kriegt man nicht bei der Stange gehalten mit normalem Fußball, also muss man sich hier irgendwelche komischen Gimmicks einfallen lassen. Und ich glaube, das ist irgendwo sicherlich auch die Idee dahinter. Und ich hatte eben die Befürchtung, dass es jetzt ähnlich wird, dass diese Legacy Series, das, was wir da sehen, ein Schaulaufen wird, ein komisches Rumgeballer, ein so vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem NBA All-Star Game, wo dann ein Fastbreak-Dunk und ein Half-Court-Shot nach dem anderen rausgehauen wird. Aber das war halt absolut nicht der Fall. Man kann das Event drumrum und dass ständig Musik lief und dass ein MC da am Court-Rand war und, glaube ich, keine 2-3 Minuten am Stück mal nichts in sein Mikrofon gesagt hat. Ich fand das im Großen und Ganzen trotzdem alles sehr positiv. Es gab Momente, wo ich ein bisschen überlastet war, so vom Nervlichen. Aber das kann man gut oder schlecht finden, aber es lässt sich nicht wegreden, dass es, glaube ich, keinen einzigen Basketballfan gab in dieser Halle, der rausgelaufen ist und nicht gedacht hat, boah, das war richtig geiler Basketball, den wir ja heute gesehen haben. Mhm. Und dann kommt noch das Drumherum dazu mit diesem Event. Und wie gesagt, das kann man gut oder schlecht finden. Ich fand es unterm Strich überraschenderweise gut. Und deswegen, ich glaube, das soll jetzt hier keine Werbung sein oder so, aber ich glaube, das kann man schon ans Herz legen. Ich denke, besser hätte der Start in eine vielleicht neue Ära des Basketball-Entertainments in Deutschland. Ich denke, das wird der Plan sein, dass diese Legacy-Series jährlich stattfindet und irgendwo Einzug findet in unser aller Basketballleben. Und ich glaube, einen besseren Start hätte man sich kaum wünschen können, weil es eine perfekte Mischung war aus Persönlichkeiten. Ein Team wurde zum Beispiel geführt von Andy Obst und MK, dem One-on-One-Gott, den sicherlich die meisten von euch aus Social Media kennen. Ein Team war dann Dennis Schröder höchstpersönlich, einer der Captains / Coaches. Mhm. Es gab Teams von Influencern, die ich ehrlicherweise nicht so wirklich kenne, aber die sicherlich einen großen Anklang finden in der Zuschauerschaft. Und aber eben auf der anderen Seite Franz Wagner, hier, das Beats and Buckets Team, da war Franz Wagner, ich weiß nicht, ob er offiziell einer der Coaches war, ich glaube nicht, aber er war da mit an der Seitenlinie und hat mitgejubelt, hat mitgefiebert. Es war eine perfekte Mischung aus Persönlichkeit und Event und Entertainment, aber eben auch, dass der Kern, nämlich geiler Basketball, nicht verloren geht in dem ganzen Trubel drumherum. Also wirklich sehr, sehr positive Einschätzung meinerseits, unsererseits. Ich hatte mehr oder weniger ausgeschlossen, dass ich am 9.8. nach München gehe. Jetzt bin ich doch am Überlegen und das reizt mich. Und vielleicht, wie sieht es bei dir aus? Du hattest ja auch mal kurz einen Anflug von... Checke ich das vielleicht dann doch nochmal ab? Wie ist da so dein Stand?
Na, als ich erfahren habe, dass basically das kein ineinander abgeschlossenes Turnier jetzt war in Berlin, sondern mehr oder weniger so die Gruppenphase und die Finalrunde jetzt in München stattfindet, hat es mich dann schon noch ein bisschen in den Fingern gejuckt, aber ich bin an diesem Wochenende komplett verplant. München liegt jetzt auch nicht um die Ecke. Ich bin 2 Wochen später sowieso in München und da dann jetzt dann nochmal nach München runter zu kutschen, das mache ich dann doch nicht. Was allerdings überhaupt nicht daran liegt, dass ich da keinen Bock drauf habe oder dass dieses Event nicht geil war, sondern wie gesagt wirklich, weil ich an diesem Wochenende schon ausgebucht bin. Aber ich habe dir auch in Berlin da am Sonntag gesagt, mach das auf jeden Fall. Für dich ist ja München nicht weit weg, wenn du da eine Schlafgelegenheit hast. So, dann mach das auf jeden Fall. Und es ist halt auch aus Sicht jetzt von uns da, wir waren presseakkreditiert, da ist natürlich cool, da immer auch Leute zu sehen, die man halt 2-3 Mal im Jahr sieht bei solchen Events, da kann man sich dann nochmal ein bisschen connecten, da kann man ja sich mal wieder auf den neuesten Stand bringen, einfach schön, da ein paar bekannte Gesichter zu sehen, die man halt sehr, sehr selten sieht, weil alle aus den verschiedensten Ecken aus Deutschland kommen und da findet man sich dann halt zu solchen Veranstaltungen zusammen und dementsprechend, ja, nehme ich sowas immer gerne mit. Berlin liegt ja jetzt bei mir einigermaßen um die Ecke. Aber für München bin ich dann leider raus. Ansonsten, ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und es ist natürlich auch cool für so den normalen Basketballfan in Deutschland und vor allem also für die Kids und Jugendlichen. Weil wann hat man schon mal so groß die Gelegenheit, die ganzen auch gerade deutschen Nationalspieler so mal zu sehen und vielleicht noch ein Foto mit denen zu machen, ein Autogramm zu bekommen. Das sind Gelegenheiten, die sich nicht oft bieten. Klar, es gibt so ein paar Länderspiele jetzt den Sommer über, wo man hin kann. Die Wagners haben ab und zu mal in Berlin irgendwelche Events. Dennis hat in Braunschweig ab und zu mal irgendwelche Events. Aber dass du halt dann so alle in so einer lockeren Atmosphäre zusammenfindest, kommt jetzt auch nicht so oft vor. Und es wurden sehr, sehr viele Autogramme geschrieben, es wurden sehr, sehr viele Fotos gemacht und es wurden sehr, sehr viele Kids und Jugendliche und sicherlich auch Erwachsene sehr glücklich gemacht, einfach weil sie Dennis gesehen haben und Bonga und Obst und die Wagner Bros waren beide da, Influencer waren da, Streamer war da, Content Creator waren da und das ist einfach eine coole Sache, hat mich zum Beispiel auch sehr gefreut, dass auch einige mit mir ein Foto machen wollten, da vor Ort, so bestimmt 3-4 Fotos gemacht, was für mich auch eine sehr, sehr coole Erfahrung ist und auch generell, wenn jetzt dann Leute Zuschauer sind von irgendwelchen Content-Creatern oder so und dann sieht man die vor Ort. Ja, sind einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr glücklich gemacht worden an dem Tag. Und wenn dann natürlich noch der Basketball drumherum so stimmt auf diesem Level, dann, ja, ist das, glaube ich, eine runde Sache. Es lief jetzt obviously nicht alles perfekt, aber das erwartet auch niemand. Wir hatten große Probleme, zum Beispiel reinzukommen in die Halle. Wir standen eine Dreiviertelstunde draußen, weil es da ein paar Problems gab. Sicherlich drinnen vor Ort lief jetzt auch nicht alles perfekt, aber wieder, Das findet jetzt zum ersten Mal statt. Das kann noch nicht eingespielt sein. Da können noch nicht alle Abläufe perfekt laufen. Das erwartet keiner. Und wer das erwartet, der geht halt mit einer falschen Erwartungshaltung daran. Und das jetzt von Anfang an gleich so miterlebt zu haben, das war auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie man aufbaut auf diesem Erfolg, wie München wird und wie man das Projekt dann in den nächsten Jahren noch größer aufzieht. Ich denke, einen besseren Start hätten sie, glaube ich, nicht hinlegen können von der Legacy Series.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und dann gehen wir langsam über in den Basketballteil der heutigen Folge. Davor der Hinweis, der kurze Werbeblock. Holy präsentiert euch mal wieder diese heutige Folge. Und ich habe eine Nachricht bekommen von einem von euch, von einem sehr verehrten Hörer. Ich werde jetzt mal seinen Namen nicht nennen, weil ich nicht, ich hätte das vielleicht mit ihm abklären sollen, ob ich seinen Namen nennen darf in der Folge. Aber es war eine Nachricht, die mich sehr, sehr gefreut hat. Der gute Mann hat geschrieben, dass Holy inzwischen auch Einzug in seinem Edeka im Dorf im Erzgebirge erhalten hat. Und, Zitat, ich jetzt definitiv keine Ausrede mehr habe, bei den dort angebotenen Eistees zuzuschlagen. Dies wiederum hat mich dazu bewegt, heute noch meine erste Bestellung bei Holy direkt abzugeben mit eurem Code. Also danke fürs Influencen und ich bin gespannt, mich dann alsbald durch das Sortiment zu probieren. Fantastisch grammatikalisch-germanistisch, also dass so ein Wort wie alsbald hier drin vorkommt, finde ich super. Also man merkt unsere Hörerschaft sehr gebildet, sehr hochklassig und natürlich freuen uns solche Nachrichten immer wieder. Und Holy haut mal wieder was raus für euch und zwar das Flavor Surprise Set. Diese Aktion startet heute, läuft nur eine Woche, also da müsst ihr tatsächlich ein bisschen schnell sein, wenn ihr Bock habt auf sowas. Wir bewerben ja hier immer wieder das Starter Set Deluxe und das gibt es auch weiterhin, aber jetzt gibt es eben in der kommenden Woche oder ab heute eine Woche lang eine weitere fantastische Gelegenheit für Neukunden, Neuentdecker, Neuprobierer, sich einmal komplett, nicht komplett, aber weitestgehend durch das Holy Settlement zu probieren. Ihr bekommt nämlich für den unschlagbaren Preis von 49,99 beziehungsweise mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, egal was ihr bestellt, kostet das Ding dann eben nur 45 Euro. Und ihr bekommt 40 random Holy Flavor. Da sind Energies dabei, da sind Hydrations dabei, Iced Teas und Milkshakes, die vier Säulen der Heiligkeit. 40 random Proben bekommt ihr in diesem Paket, inklusive einem gratis Mystery Shaker. Und dann könnt ihr euch da mal ganz wild durch das Sortiment durchprobieren. Ganz coole Aktionen. Wir haben auch jeweils ein solches Paket bekommen jetzt schon und es waren für mich einige Geschmäcker dabei. Also da sind dann teilweise auch Geschmäcker dabei, die vor langer Zeit mal rausgekommen sind, die vielleicht zwischenzeitlich gar nicht mehr im Sortiment waren. Alles Mögliche dabei, auch für mich jetzt einiges Neues zum Durchprobieren, was mich sehr gefreut hat. Ja, checkt den Link in der Folgenbeschreibung gerne mal aus. Nutzt unseren Code DS, sichert euch das Surprise Set oder das Starter Set Deluxe oder deckt euch gezielt mit euren Lieblingsflavoren ein. Wie immer eine Herzensempfehlung. Und ich würde sagen, lass uns jetzt in Richtung LeBron James denken.
Yes, Sir. Dann reden wir über LeBron James, die Philadelphia 76ers und gehen ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Denn, wie das natürlich immer so ist, nach so einem riesigen Move, wenn es darum geht, den einzuordnen, schaut man natürlich darauf, okay, was sind die positiven Aspekte? Warum wird dieses Team sehr, sehr gut sein? Warum werden die Spieler gut zusammenpassen? Und dann auf der anderen Seite muss man natürlich, um die ganze Sache komplett zu betrachten, auch sich Gedanken machen, was denn so ein bisschen schiefgehen kann, was sind vielleicht die Fragezeichen. Im Falle der Sixers hast du natürlich auf der einen Seite, dass sie jetzt extrem viel Talent in den eigenen Reihen haben. Ich habe das jetzt unfassbar oft gesagt in den letzten Tagen, dass sie für mich auf dem Papier ein Top-4-Team in der NBA sind, dass sie die Stars haben, auf jeder Position krass besetzt sind, dass sie eine gute Bank drumherum haben, dass sie gut gecoacht sind und dass ihr ganz, ganz großer Vorteil vielleicht gar nicht unbedingt der ist, dass sie die beste Starting Five der NBA haben, sondern dass sie halt einfach Teams 48 Minuten lang überrennen können, weil sie basically, wenn alle fit sind, 3 der 5 zu jeder Zeit auf dem Parkett haben können. Und das ist etwas, was sie vermutlich von so ziemlich allen anderen Teams in der NBA unterscheidet. Das sind die positiven Aspekte. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Fragezeichen, die Defense, die Egos, die Rollenverteilung. Und das berühmte alte Sprichwort, aber es gibt nur einen Ball. Gut, es ist nicht ein Sprichwort, aber es gibt nur einen Ball, es ist kein Sprichwort, aber so dieses Gegenargument, was viele oft anbringen, wenn sich in Anführungszeichen Superteams, was die Sixers jetzt nicht sind, aber solche Teams zusammenformen, wie damals die Nets in 2021, die Warriors in 2017 oder LeBron-Teams in der Vergangenheit. Und dann hast du häufig dieses Gegenargument, es gibt aber nur einen Ball. So, und wir haben uns überlegt, ist es überhaupt ein Gegenargument, was man bei einem LeBron-Team beziehungsweise bei LeBron selbst bringen kann? Ist dieses, es gibt nur einen Ball, was für viele Superstars in der NBA und NBA History problematisch ist, wenn sie sich diesen Ball dann teilen müssen mit anderen Superstars, ist das bei LeBron überhaupt so ein großer Faktor? Und dann gucken wir uns jetzt mal an in den nächsten Minuten. Wie sah das denn in Miami aus? Wie sah das denn bei seinem zweiten Cleveland-Stint aus? Wie sah das bei den Los Angeles Lakers jetzt zuletzt aus? Ist LeBron jemand, der den Ball unbedingt nur in seinen Händen braucht? Ist LeBron jemand, der Stars an seiner Seite halt nicht Stars sein lässt? Ist der jemand, der jetzt Embiid unterdrücken wird, in Anführungszeichen, oder Maxi einschränken wird oder Edgecombs Entwicklung irgendwo hemmt oder der dann mit Jaylen Brown überhaupt nicht zusammen funktioniert, weil es halt nur einen Ball gibt? Und das war jetzt auch ziemlich interessant, auch in der Recherche da jetzt so ein bisschen zurückzugehen und sich ein bisschen anzugucken, wie lief das denn in Miami? Wie lief es denn bei den Cavaliers da mit Kyrie Irving und Kevin Love? Wie lief es denn in L.A. an der Seite von Anthony Davis und später an der Seite von Doncic und Reeves? Und das wollen wir dann mal anwenden, um einen vorsichtigen Blick zu werfen in die Zukunft und uns anzuschauen, wie das denn dann bei den Sixers funktionieren könnte. Wollen wir chronologisch anfangen mit Miami damals, dann Cleveland, dann den Lakers, oder wollen wir mit dem Team vielleicht anfangen, was jetzt am wenigsten weit zurückliegt, oder wollen wir einfach mit irgendeinem random Team anfangen? Wie siehst du das?
Lass uns gerne chronologisch anfangen, weil diese Dinge, also da wird jetzt wahrscheinlich dein Redeanteil am Anfang deutlich größer sein. Ich habe bewusst so diese History-Sachen gerade, du hast Miami damals schon intensiver verfolgt und jetzt auch im Laufe deiner NBA-Fan-Karriere sicherlich auch häufiger da nochmal drauf zurückgeblickt, als ich das getan habe. Du hast Cleveland, also der zweite Cleveland-Stint, beim ersten Cleveland-Stint waren nicht so wirklich die großen Stars an seiner Seite. Hast du intensiver verfolgt? Also ich habe mich da jetzt in der Recherche bewusst ein kleines bisschen zurückgenommen und würde dann Richtung Lakers und Richtung jetzt dann natürlich vor allem mit Blick auf Philly mehr einsteigen. Das heißt, ich würde sagen, fang doch du einfach gerne mal an mit was auch immer du willst und vielleicht werfe ich hier und da mal was ein. Ich kann dir ja vielleicht mal mit auf den Weg geben, das wirst du dir sicherlich auch angeguckt haben. Mich haben die Usage-Zahlen vor allem sehr interessiert im Laufe von LeBrons Karriere. Und LeBron hat, wenn man sich bei Cleaning the Glass, sieht man dann immer die Usage-Anzahl und dann das Percentile daneben. Also in welchem, um das vielleicht ab und zu mal zu erklären für neue Hörer oder Leute, die das nicht so richtig wissen. Wenn jetzt zum Beispiel, ich greife mir einfach mal die 16er, 17er Saison in Cleveland raus, da hatte LeBron James eine Usage von 32,6% und das war das 99. Percentile. Er wurde damals als Wing eingestuft von Cleaning the Glass und unter allen Wings in der Saison gab es nur 1% der Wings, die eine höhere Usage-Rate hatten als LeBron James in der Saison. Und wenn man sich das anguckt, er wurde bei Cleaning the Glass teilweise in dem ein oder anderen Lakers-Jahr sogar als Big eingestuft, was es natürlich dann dieses Percentile vielleicht ein kleines bisschen verzieht, oder als Forward oder eben als Wing. Es gibt kein einziges Jahr in seiner NBA-Karriere, in dem er aus dem 94. Percentile rausgerutscht ist. Das war das Jahr 2012, 2013 in Miami. Vielleicht kannst du uns da gleich erklären, warum seine Usage da ein Tick niedriger war, zum Beispiel auch als in den ersten beiden Jahren in Miami. Und ansonsten 97., 98., 99., ein paar Mal 100. Percentile haben wir hier mit drin. Also LeBron James war immer seine gesamte Karriere lang ein Spieler, der sehr viel Usage aufgefressen hat, in Anführungszeichen. Aber wenn man sich dann die Assist Percentage anguckt, weil man eben unterscheiden muss, High Usage Spieler ist nicht gleich, ich sag jetzt mal Prime James Harden, obwohl der auch ein fantastischer Vorlagengeber war, aber die Luft aus dem Ball dribbeln und dann einen Pull-Up-Dreier nehmen, sondern High Usage kann eben auch bedeuten, gerade bei Cleaning the Glass, weil da die Assists mit drin sind, seine Assist-Percentage, 100. Percentile, 99, 99. Er hatte einen Stretch, das beinhaltet die kompletten Miami-Jahre, wo er jedes einzelne Jahr im 100. Percentile war. Das war so meine erste Auffälligkeit, als ich mir die Zahlen aus LeBrons Karriere angeguckt habe. Das gebe ich dir jetzt einfach mal mit auf den Weg. Mhm. Und dann kannst du da einsteigen, wo du einsteigen möchtest.
Sehr, sehr gerne. Thema Selbstlosigkeit von LeBron. Das ging ja schon damit los, dass er sich überhaupt dazu entschieden hat, diese Big Three in Miami zu formen mit Dwayne Wade und Chris Bosh. Er war jemand, der in Cleveland das komplette Zepter in seiner Hand hatte, einer der highest usage Spieler der NBA war, der MVP war, aber der genau wusste, er braucht Hilfe und er braucht andere Stars an seiner Seite und er muss ein paar dieser Lasten entsprechend dann auch abgeben an diese Spieler. Dwayne Wade war der Guy in Miami, Chris Bosh war der Guy in Toronto, LeBron war der Guy in Cleveland und alle drei haben sich entschieden, zu dritt zusammenzuspielen, dieses Team in Miami zu formen, im gleichen Atemzug sogar jeder auf ein bisschen Geld zu verzichten. Und da geht für mich diese Selbstlosigkeit von LeBron und von Wade und von Bosh schon mit einher. Mhm. Jetzt hast du eine Situation, in Miami wird anders gearbeitet als bei den 29 anderen Teams in der NBA. Da beruht die Identität, die Arbeitsweise auf Selbstlosigkeit, auf Teambasketball. Das Motto, das inoffizielle Motto dieser Organisation ist, dass die Organisation quasi über den Stars steht. Und das Heat Nation, Heat Culture, das ist, was über all dem ragt und dass kein einzelner Spieler darüber steht. Das ist Pat Rileys Philosophie und Eric Spoelstra ist auch einer der Coaches in der NBA, die am meisten Teambasketball spielen lassen. Und das war damals nicht wirklich anders zu seiner Anfangszeit dort. Und da mussten sich alle einfügen. Und dazu gehörte auch LeBron James, der sich an diese Kultur anpassen musste, der dort dann auch gelernt hat, okay, du kannst nicht 8 deiner besten Freunde auf einmal da jedes Spiel Courtside sitzen lassen. Die werden nicht von den Heat angestellt, so wie das in Cleveland und in LA war. So, du bist LeBron, du bist uns wichtig, du hast dein Camp, aber wir sind die Miami Heat. Ich bin Pat Riley und es steht da halt drüber. Und ich denke, das hat man dann auch so ein bisschen auf dem Parkett natürlich gesehen. Gerade zu Beginn, ob das jetzt so gut war für Miami, ist die andere Frage, weil wir jetzt, das muss man sicherlich ein bisschen unterscheiden, über Prime LeBron James reden natürlich in 2010-11 und nicht über einen fast 42 Jahre alten LeBron, den wir heute haben. Mhm. Aber zu Beginn, gerade in diesem ersten Jahr, war Dwayne Wade nach wie vor das Gesicht dieser Organisation, das Gesicht der Franchise. Und er war der primäre Ballhändler dieser Offensive. Und gerade in diesem ersten Jahr, was ja dann entsprechend auch zur Finals-Pleite gegen Dallas geführt hat, waren sie sich nicht so hundertprozentig einig in ihrer Rollenverteilung. Es gab nicht so wirklich Nummer 1 und Nummer 2. Bosh war die Nummer 3, das war klar. Aber die beiden haben das unter sich ausgemacht. Mal durfte der eine, mal durfte der andere. Es war nicht hundertprozentig klar. Und LeBron hat sich da eher untergeordnet. Was etwas ist, was sich in einem gewissen Grad dann auch durch seine gesamte Karriere zieht. Er hat dann gelernt, Dinge zu machen, die er in Cleveland nicht machen musste. An seinem Off-Ball-Game zu arbeiten, zu cutten, nicht die ganze Zeit in Isolations oder Post-Ups oder im Pick-and-Roll zu agieren, selber Screens zu stellen. Er ist zu einem historisch guten Lob-Catcher in Miami geworden und jemand, der immer wieder abseits des Balles agierte, während Dwayne Wade den Angriff initiierte. Und für einen Superstar seiner Größenordnung damals war das gerade in diesem ersten Jahr, aber auch dann in 2011-12 und 12-13 vor allem, als Wade und Bosch ja auch noch auf diesem Top-Level gespielt haben, war das schon sehr unüblich, dass der beste Spieler der Welt, der mit gigantischem Abstand zur damaligen Zeit beste Spieler auf dem Planeten, gesagt hat, ich muss nicht die Angriffe initiieren. Immer wieder. Ich muss nicht der sein, der hier die Luft aus dem Ball dribbelt und der die kompletten Fäden dieser Offensive zieht. Wir können gerne eine spielzuglastige Offensive trotzdem haben und ich komme halt am Ende dieser Spielzüge dann an den Ball oder ich komme gar nicht an den Ball. Und da hat sich, denke ich, schon gezeigt, dass LeBron durchaus selbst auf dem absoluten Höhepunkt seines Schaffens in der Lage ist, sich unterzuordnen für den richtigen Coach mit den richtigen Spielern an seiner Seite und dass er in der Lage ist, andere Stars, ja, Stars sein zu lassen, sage ich mal so.
Das Lass mich da gerne kurz einhaken, ja, sehr, sehr gerne. Um das statistisch zu untermauern. Wie gesagt, ich habe mir die Usage-Zahlen angeguckt. Das lässt sich in der Usage schon ablesen. Er hatte in seinem letzten Jahr in Cleveland 2009, 2010 eine Usage von 36%. Was, das darf man nicht vergessen, zum damaligen Zeitpunkt, also diese heliozentrischen High-Usage, Harden, Luca und Co., das ist ja ein Trend, der erst so Mitte der 2010er so richtig angefangen hat. Also eine so hohe Usage zum damaligen Zeitpunkt war dann nochmal krasser, als sie das heutzutage wäre. Und die ist dann aber in den Miami-Jahren runtergegangen in diese 33. Wie gesagt, in seinem dritten Jahr in Miami waren es sogar nur 31,9. Und das ist bei Clean the Glass, also inklusive Assists. Bei BK Ref ist die Usage nicht inklusive Assists. Und da sieht man es dann nochmal deutlicher, dass von seinem letzten Cleveland-Jahr 33,5% Usage. In den vier Miami-Jahren waren das 31,5, 32, 30,2 und 31,0 im letzten Miami-Jahr. Also rein an den Zahlen, an den Abschlüssen. Ich habe jetzt nicht hier irgendwie Field Goals per 100 oder so. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Aber allein schon an der Usage und vor allem an dieser BK Ref, die man grob gesagt als Scoring Usage bezeichnen könnte, merkt man eindeutig im Vergleich Cleveland LeBron 2010 zu Miami LeBron, dass es deutlich runtergeht, und das unterstreicht ja diesen Willen von ihm oder diese Bereitschaft von ihm, die du gerade skizziert hast, sich teilweise unterzuordnen und teilweise einfach zu koexistieren mit anderen Superstars. Und man darf nicht vergessen, bei Chris Bosh könnte man vielleicht sagen, das ist ein ähnlicher Fall wie dann Kevin Love ein paar Jahre später. Das war ein super Spieler, All-Star-Level-Spieler, der seine 20, 25 Punkte im Schnitt gemacht hat, der aber sich ja schon irgendwo angeschlossen hat nach Miami, um dann endlich mal Erfolg zu haben in seiner Karriere, was in Toronto davor nicht der Fall war. Dwayne Wade hingegen, 2006 Champion als bester Spieler dieses Teams, das Gesicht der Franchise, seit er 2003 gedraftet wurde, das ist dann schon bemerkenswert, bester Spieler der Welt hin oder her, dass sich jemand wie Dwayne Wade, ja, unterordnet LeBron. Da hat sicherlich die persönliche Connection, dass die beiden damals schon befreundet waren, gleiche Draftklasse und so weiter, das hat sicherlich geholfen. Aber das ist ein Trend in LeBrons Karriere, dass er es auch immer wieder geschafft hat. Kyrie Irving bis dann eben nicht mehr, bis dann Kyrie Irving weg wollte. Dwayne Wade, teilweise sogar jetzt Luca in den letzten Jahren. Davor Anthony Davis, also Spieler, die von einer ersten Option zu einer 1B oder zweiten Option zu machen und die das dann bereitwillig gemacht haben und gerne gemacht haben an der Seite von ihm. Das muss man ihm, glaube ich, auch irgendwo zugutehalten. Das ist eine krasse LeBron James Glazing-Folge, die wir ja heute machen. Aber ich glaube, das hat er sich verdient, der gute Mann.
Hundertprozentig. Und du findest keinen Spieler, mit dem LeBron zusammengespielt hat, All-Star-Level-Spieler vielleicht, um das ein bisschen einzugrenzen, wo du sagst, okay, der ist wirklich zurückgehalten worden von LeBron. Der konnte, oder dem hat das geschadet, mit LeBron zusammenzuspielen. Natürlich, Chris Bosh war der Guy in Toronto und Kevin Love war der Guy in Minnesota, aber was hat's ihnen gebracht? So krasse Volumen-Stats, aber fehlender Erfolg. Und beide wollten ja auch dann sich LeBron irgendwann anschließen. Also Chris Bosh wollte ja auch nach Miami, weil er keinen Bock mehr hatte, zwar der Guide sein, aber bei einem nicht so guten Team. Und Kevin Love wollte ja auch raus aus Minnesota, weil er gesagt hat, okay, lieber bin ich dann nicht mehr die primäre Option, hab dafür aber mehr Erfolg. Und du kannst beide fragen, ob sie es bereuen. Ich denke nicht.
Gleiches mit AD aus New Orleans. Das ist wahrscheinlich das beste Beispiel für diesen Fall, weil er auch einfach nochmal ein Stück besser war als Love oder Bosh zu dem Zeitpunkt. Und weil er ja auch bewusst diesen Weg an die Seite von LeBron gegangen ist. Dann aber natürlich offensichtlich zurückgehalten wurde, was wir dann in den drei Vierteln zu Beginn seiner Dallas Mavericks Karriere gesehen haben.
Genau.
Dass er da endlich wieder von der Leine gelassen wurde für 20 Minuten.
Ja, vielleicht ganz kurz dann noch zurück, um das Miami-Kapitel dann ein bisschen zu schließen. Wir haben natürlich die Situation, diese Niederlage 2011 gegen Dallas, und danach hat Dwayne Wade zu LeBron gesagt, um halt dieses Hin und Her, mal bist du die Nummer 1, mal bist du die Nummer 2, mal ich, mal du, whatever. Dann hat Dwayne Wade gesagt zu LeBron, es ist dein Team, du bist die klare Nummer 1, das läuft hier über dich. Und dann haben wir mehr gesehen, LeBron im Post, LeBron mehr als Initiator, mehr als Ballhändler und wirklich als treibende Kraft dieses Teams. Hängt sicherlich auch irgendwo damit zusammen, dass Bosh dann schon abgebaut hat, nicht gleich in 2012, bisschen abgebaut dann Richtung 2013 und sehr stark abgebaut hat Richtung 2014. wo du dann auch einfach eine Situation hattest, wo LeBron gezwungen war, gerade in dieser 2014er Saison in dem Playoff-Run. Miami hatte eigentlich kein Business, 2014 wieder in die Finals zu kommen. Und sie wurden dort ja dann noch abgeschlachtet von San Antonio, weil einfach vor allem Wade, aber auch Bosch, ich will nicht sagen Schatten der Spieler waren, aber schon deutlich, deutlich abgebaut haben im Vergleich zu dieser Anfangszeit in Miami, während ja LeBron gefühlt trotzdem noch von Jahr zu Jahr besser wurde. Aber selbst da, du hast dann Mario Chalmers gehabt, du hast Norris Cole gehabt, Dudes, die nach LeBrons Abgang sich nicht mehr in der NBA halten konnten und dort aber wichtige Spieler waren bei einem absoluten Top-Contender in dieser Point-Guard-Rolle. Du hast Ray Allen gehabt, der jetzt auch nicht nur zu einem reinen Spot-Up-Shooter gemacht wurde in Miami, sondern auch immer mal wieder initiiert. Also LeBron hat immer wieder auch Point-Guards da Luft zum Atmen gegeben und da auch diese Spieler immer wieder weiter gepusht. Und auch wenn du Mario Chalmers oder Norris Cole fragst, die werden dir das auch bestätigen, dass LeBron James ihnen geholfen hat in ihrer Entwicklung, LeBron James ihnen Freiheiten gegeben hat und dass es eine gute Zeit wahrscheinlich war an der Seite von LeBron James im Gegensatz zu der Zeit, als LeBron James dann das Team verlassen hat. Also um das jetzt vielleicht abzuschließen, Wade musste auf einiges dann verzichten, Bosch musste auf viel verzichten, aber wir wollen nicht so tun, als ob LeBron nicht verzichten musste und du hast es ja auch runtergebrochen anhand der Usage-Zahlen. Also klar, Wade Usage ging runter, Bosch's ging ziemlich weit runter, aber LeBron's ging ja auch runter. Es ist ja nicht so, als ob LeBron's Usage dann doch weiter nach oben ging. Seine ging ja auch runter und er hat ja auch auf einiges verzichtet und sein Spiel umgestellt, damit das funktioniert. Und ich denke, dieses Heat-Kapitel hat das dann angefangen zu zeigen und das zieht sich dann durch die beiden anderen Kapitel, über die wir gleich noch reden werden. LeBron hat basically das gemacht und das war immer so in seiner Karriere, was dem Team die bestmögliche Chance gibt zu gewinnen. Wenn er selber gemerkt hat, er spielt gerade mit einem Star zusammen, der auf einem krassen Level unterwegs ist, dann lässt er diesen Star machen. Wenn er merkt, er muss mehr machen und er muss mehr übernehmen, dann macht er das. Wenn er merkt, der Mitspieler von mir hat die Hot Hand, dann kriegt dieser Spieler den Ball. Wenn er merkt, die Offensive läuft am besten, wenn der und der Spieler die Spielzüge einleitet, dann darf der Spieler die Spielzüge einleiten. LeBron ist jemand, der zu jeder Zeit seiner Karriere, und das war damals auch in Miami, immer wieder schon so, auch den Ball in entscheidenden Situationen abgegeben hat und nicht, was ja einige auch immer mal wieder kritisieren, wenn du ihn mit Kobe oder MJ vergleichst, da diesen letzten Wurf erzwungen hat, sondern immer wieder auch in Miami und darüber hinaus später in Cleveland und LA den Ball abgegeben hat und rausgekickt hat und das richtige Play gemacht hat und der auf seine Teammates auch vertraut hat in diesen absolut wichtigen Situationen. Ich werde gleich in Cleveland noch über ein, zwei reden und dann bei den Lakers gab es auch mehrere Situationen, wo er den Ball abgespielt hat und es entweder bereut hat oder halt dann gut, bereut hat das nie, weil es das richtige Masterplay war, aber wo es dann halt entweder gut oder schlecht für sein Team ausging. Aber long story short, man hat in Miami schon gesehen, dass es funktioniert mit LeBron und dass LeBron auch das richtige Mindset hat, was seine Rolle angeht und wenn es darum geht, das zu tun, was dem Team die bestmöglichen Siegchancen gibt.
Zumal eben auch Wade und Bosch. Also, ich finde das krass. Ich hätte mit weniger gerechnet. Ich habe es jetzt gerade eben nachgeguckt. Dwayne Wades Usage in der Saison 2010-2011 31,9%. Im Jahr drauf 31,8%, im Jahr drauf 30%. Also in diesen ersten drei LeBron-Jahren hatte Wade trotzdem noch jeweils eine Usage von mehr als 30%.
Ja.
Beziehungsweise in den ersten zwei Jahren eine Usage, die auf dem Level von der von LeBron war, so ungefähr. Chris Bosh hatte in seinem letzten Toronto-Jahr 2010 eine Usage von 27,7%. Ging runter auf 22,1 und 22,5 in den ersten beiden Miami-Jahren, was natürlich ein großer Einbruch ist, aber 22% Usage für ein Big in 2011 waren halt trotzdem noch 88er%. Also es war ja mitnichten so, dass deren Usage ist runtergegangen, aber die waren ja trotzdem noch Stars in ihrer Rolle, beziehungsweise einfach nur Stars, Punkt.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu dem zweiten Cleveland-Stint, von 2014 bis 2018. Die 14-15er Saison kann man jetzt nicht so richtig ausklammern, aber das war so eine Saison, wo sie sich halt alle kennengelernt haben und wo dann auch noch ein anderer Coach da war und LeBron auch gesundheitlich zu tun hatte, Love zu tun hatte, dann ja auch in den Playoffs ausgefallen ist. Würde ich mich jetzt nicht direkt drauf beziehen. Gleiches gilt für das letzte Jahr, wo Kyrie Irving dann weg war und LeBron dann wirklich dieses Team komplett tragen musste auf seinen Schultern, weil halt einfach drumherum gar nichts mehr ging. Deswegen bezieht sich das jetzt vor allem auf die 2015er, 16er Titelsaison und dann die 2016er, 17er Saison, in der man in den Finals dann verlor. Das sind ja diese beiden Prime LeBron in Cleveland Jahre.
Und auch hier lässt sich beobachten, dass mit Ausnahme vielleicht so ein bisschen der 14er, 15er Saison, weil da Kyrie Irvings Usage wirklich relativ niedrig war mit 27%. Aber auch hier, vor allem die beiden Saisons, die du gerade gesagt hast, 15, 16, Kyrie Irving Usage 30,7, Kevin Love Usage 22,5, was 85. Percentile war für Bigs in der Saison. 16, 17, Kyrie Irvings Usage 31,6. Die dann übrigens in Boston um 0,2 Prozentpunkte hochgegangen ist in der folgenden Saison 17-18. Also Irving hatte dann in Boston, weil er weg wollte und sein eigenes Team wollte und so weiter, nicht so wirklich eine größere Rolle rein, was die Usage angeht, im Vergleich zu seiner Zeit in Cleveland. Kevin Love's Usage 16-17, 23,9 Prozent, 90. Percentile für Bigs in der Saison. Also auch hier wieder ein klarer Trend zu erkennen. LeBron James war natürlich das Sonnensystem und auch zu dem Zeitpunkt der unangefochten beste Spieler der Welt und der Motor dieses Teams. Aber es war kein Problem für andere balldominante Spieler, in dem Fall Kyrie Irving und Kevin Love, zu koexistieren und trotzdem ihre Würfe zu bekommen, trotzdem ihre Touches zu bekommen, trotzdem ihre Usage zu bekommen. Und das zieht sich also von Miami jetzt auch in diese zweite Cleveland-Phase durch in LeBrons Karriere, als er dann in seine 30er, was war der berühmte Tweet? This shit will not go on for any...
The fuckery. LeBron's the fuckery, 30 now. The fuckery won't go
also
any longer.
Also da hat sich dann, 2014 hat sich dann dem Ende zugeneigt, seine Karriere.
Ja, 2014 war die fuckery dann Richtung, war sie dann bald beendet. Also, und das ist was ich als jemand, der LeBrons Teams über Jahre hinweg als Fans begleitet hat, in Miami natürlich noch nicht ganz so intensiv, aber dann sehr intensiv in Cleveland, noch intensiver in L.A. Ich habe mir nie gedacht, boah, ich würde mir wünschen, LeBron oder einer seiner All-Star-Level-Teammates würde anders spielen, eine andere Rolle einnehmen. Ich habe mir oft gewünscht, dass die Coaches die Spieler vielleicht in andere Positionen, Situationen bringen. Jetzt gerade zuletzt bei den Lakers ja immer wieder über dieses organisierte Offense-Thema geredet. Aber ich habe mir nie gewünscht, dass Kevin Love deutlich mehr im Post agiert zu Zeiten der Cavaliers damals. Ich habe mir nie gesagt, boah, LeBron, chill mal ein bisschen, du musst nicht so viel den Ball haben. Oder ich habe mir nie gewünscht, dass irgendwie Kyrie Irving, dass ich gesagt habe, boah, Kyrie Irving, der sollte nicht so viel in Ecken rumstehen und mehr machen. Es hat sich bei den LeBron-Teams immer gut angefühlt, was die Stars für eine Rolle hatten. Und das ist deswegen eine große Hoffnung bei den 76ers, wo ich durchaus das größte Potenzial sehe, dass ich mir denke, boah, mir gefällt nicht, wie Embiid eingesetzt wird. Mir gefällt nicht, dass Maxi so eine kleine Rolle hat. Mir gefällt nicht, dass Brown die ganzen Würfe nimmt. Das Risiko ist natürlich da. Aber wenn LeBrons bisherige Teams ein Indikator waren, dann wurden Spieler immer auch in der Rolle eingesetzt, in der sie dem Team am meisten geholfen haben. Es hat den Cavaliers am meisten geholfen, dass Kevin Love zu einem Pick-and-Pop-Big wurde, zu einem Offscreen-Shooter wurde, zu dieser Stretch-Waffe wurde, die das Spacing verbessert hat. Das hat dem Team geholfen. Ähnlich bei Chris Bosh. Die wurden in Rollen eingesetzt, mit der sie dem Team optimal geholfen haben. Und das Gleiche gilt für Kyrie Irving. Ich habe mir bei Irving nie gedacht, boah, jetzt hier late in the game, ISO für Kyrie, fühle ich jetzt gar nicht. Gib mal den Ball lieber an LeBron oder lauf jetzt lieber irgendwie einen komplizierten Spielzug oder so. Das hat sich immer schlüssig angefühlt und immer gut angefühlt. Und das ist ja schon etwas, wo LeBron auch dahinter steckt. Und er hat immer wieder auch gerade zu Cavaliers-Zeiten gesagt, gut, es gab diese eine berühmte Szene, wo er gesagt hat, nein, wir laufen jetzt den Spielzug für mich gegen Chicago 2015, wo David Blatt damals noch das Play eigentlich für Irving laufen wollte. Das ist natürlich dann eine Story, die große, große Wellen schlägt. Aber es gibt genug Beispiele, wo er gesagt hat, Kyrie Irving, hier, late game, mach du das. Bestes Beispiel, 19. Juni 2016, Game 7 im alten Oracle, wo Kyrie Irving nach der Auszeit den Ball bekommen hat und dann gegen Curry in die ISO gegangen ist auf dem rechten Flügel und diesen Dreier verwandelt hat. Die Freiheit hat Irving bekommen, weil unter anderem, weil James ihm diese Freiheit gegeben hat. Und gerade Kyrie Irving lässt sich den Case machen, dass das höchste Level, auf dem wir Irving je haben spielen sehen, an der Seite von LeBron James war, weil das die perfekte Rolle für ihn war, an der Seite von so einem alles überstrahlenden Megastar, aber trotzdem mit vielen Freiheiten einer ersten Option. Sicherlich gerade viele unserer jüngeren Hörer, die werden es nicht mehr so auf dem Schirm haben, aber Kyrie Irving, der hatte auch grünes Licht für was auch immer er tun wollte in diesem Team. Deswegen waren wir ja auch erst so geschockt und war ja auch James so geschockt, dass er dann raus wollte, weil obviously die Cavaliers waren nie sein Team, aber er hatte alle Freiheiten, die er haben wollte, an der Seite von LeBron James. Und LeBron hat Kyrie besser gemacht. Was mich optimistisch macht, dass er es auch schafft, Maxi besser zu machen und Maxi diese Freiheiten zu geben, was, denke ich, sehr, sehr wichtig wird jetzt für die Philadelphia 76ers. LeBron hat Irvings Entwicklung nicht zurückgehalten. LeBron hat Irving nicht klein gehalten oder zu einem Edelrollenspieler gemacht. Das ist ein Dude, der auch 41 in den NBA Finals gedroppt hat in diesem Spiel 5. Kyrie Irving. LeBron hat ihm da immer wieder die Freiheiten gegeben und dementsprechend ist, denke ich, auch dieses zweite Cleveland-Kapitel ein sehr schönes Beispiel, wie LeBron immer noch als bester Spieler der Welt natürlich eine hohe Usage hatte und die Nummer 1 dieses Teams war, aber trotzdem hat er den Spielern an seiner Seite Touches gegeben und Freiheiten gegeben und dementsprechend, ja, ist es, denke ich, ein weiteres Beispiel, dass LeBron sehr unselfish sein kann und es schafft, da auch seine Rolle zu finden in so einem Team.
Weil ja auch, das ist jetzt bei allem, was wir besprechen, ich glaube, eigentlich müsste man es gar nicht aussprechen, aber ich tue es jetzt einmal ganz kurz, weil wir halt von LeBron James reden. Einem der drei besten Passgeber, die dieser Sport je gesehen hat. Einem der wahrscheinlich ein, zwei, drei intelligentesten Playmaker, die dieser Sport je gesehen hat. Und jemand, der mit seiner einzigartigen Vielseitigkeit eben nicht nur perfekte Pässe zu spielen und Pick and Roll zu laufen und dann die Skip-Pässe in die Ecke zu finden, sondern eben auch screenen zu können, einer der besten Cutter ever zu sein, wegen seiner Mischung aus Intelligenz und Unaufhaltsamkeit, wenn er dann auf dem Weg zum Ring ist. Also jemand wie Kyrie Irving ist wahrscheinlich so das Paradebeispiel in Sachen Guard, der koexistiert hat, also er und Wade natürlich, koexistiert hat mit LeBron James. Zum einen ist LeBron James in der Lage, die in Szene zu setzen, wie kein anderer. Und zum anderen ist er in der Lage, wenn die den Ball in der Hand haben, zu agieren wie kein anderer. Das hilft natürlich. Und dann kommt noch dazu, das Freiheiten geben und das Zwischenmenschliche und das Psychologische. Das wisst ihr alle, die jetzt gerade hier zuhören. Aber vielleicht einmal, um das kurz ausgesprochen zu haben, LeBron James ist halt auch jemand, mit dem es Spaß macht zu spielen als andere und auch als andere Stars.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Lakers, die man, denke ich, nochmal in der Mitte da cutten muss. Erstes Kapitel natürlich an der Seite von Anthony Davis, zweites Kapitel an der Seite dann von Luka Doncic und Austin Reeves zusammen. Lass uns vielleicht mit dem ersten dieser beiden Kapitel anfangen. Anthony Davis war ein Top-10-Spieler in der NBA, als er zu den Lakers kam und hat da aber an beiden Enden des Parketts nochmal große, große Schritte gemacht. Das war dann schon zu einer anderen Zeit in LeBrons Karriere. LeBron war in meinen Augen zu Zeiten der Bubble auch noch der klar beste Spieler der Welt. Aber es gab Dudes damals, die gesagt haben, gerade zu Bubble-Zeiten, dass die Lakers jetzt Anthony Davis-Team sind, dass Anthony Davis sogar besser ist, was er nicht war bei all der Liebe für Anthony Davis-Performances in der Bubble. Aber das zeigt ja schon, dass LeBron Davis gar nicht zurückgehalten haben kann. Wenn es Leute gibt, viele Leute, die sagen, Anthony Davis ist basically jetzt der Mittelpunkt dieses Lakers-Teams und da lief so viel über Anthony Davis und er ist, hat sogar den Case, irgendwie besser zu sein mittlerweile. Das widerspricht sich ja grundsätzlich damit, wenn du sagst, okay, LeBron hat Anthony Davis in irgendeiner Art und Weise zurückgehalten und zu einem reinen irgendwie Pick-and-Roll-Big oder so gemacht. Anthony Davis war nie der absolute Mittelpunkt dieser Offensive, was aber auch damit zu tun hatte, dass er es halt auch nicht kann. Das ist halt auch immer wieder, da weiß man natürlich nicht, wie viel da jetzt von LeBron so ausgeht, aber das deckt sich ja wieder mit dem, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, dass die Spieler halt immer wieder auch in der Rolle agierten, in der sie dem Team am meisten geholfen haben. Und Davis hat nie seinem Team am meisten geholfen, wenn er der Spieler war mit der meisten Usage. Oder der Spieler war, der wirklich in jedem Angriff die Fäden zieht. Das ist ja nie das Game gewesen von Anthony Davis. Und deswegen kann ich jetzt LeBron nicht dafür kritisieren, dass Davis das halt auch nicht gemacht hat an seiner Seite. Es lief viel über Davis. Davis wurde immer wieder auch im Post, auf den Elbows, in Szene gesetzt, durfte da initiieren, konnte sich die Freiheiten in der Offensive auch nehmen. Aber ein Grund, warum er halt nie wie Joker gespielt hat, ist, dass er halt auch nie das offensive Level von Jokic hatte. Und dementsprechend auch da, LeBron und Anthony Davis zusammen haben perfekt gefittet. LeBron hat sich zurückgenommen, hat Davis da die Freiheiten gegeben und dass LeBron trotzdem über weite Strecken ihrer Stretch zusammen die Nummer 1 dieses Teams war, lag halt auch daran, dass Davis einfach nicht gut genug war, die Nummer 1 zu sein. Weil LeBron halt immer auch abschätzen konnte, okay, der Spieler, mit dem ich jetzt spiele, bringt uns das als Team was, wenn er mehr macht als ich? Bringt uns das was, wenn ich nicht die Nummer 1 bin? Und wenn LeBron halt über weite Strecken noch der beste Spieler der Welt war, dann sollte er obviously auch die Nummer 1 dieses Teams sein. Was aber, wie gesagt, nicht bedeutet, dass Spieler da an seiner Seite irgendwie sich zurücknehmen muss. Wenn jemand sagt, Anthony Davis musste sich zurücknehmen bei den Lakers, das ist halt Quatsch. Der hat das dann nicht intensiv genug verfolgt in den letzten Jahren.
Auch das lässt sich ziemlich easy mit Zahlen belegen. Mit Anthony Davis haben wir jetzt einen Fall von einem Co-Star, der im Grunde gar nichts einbüßen musste im Vergleich zu seiner Station davor. Anthony Davis Usage 18er, 19er Saison, sein letztes Jahr in New Orleans, 28,0. Anthony Davis Usage in der Titelsaison 1920, 27,4. Davis war in seinen Jahren an der Seite von LeBron kein einziges Mal unter dem 92. Percentile in der Usage für Bigs. Der wurde nicht er wurde buchstäblich nicht eingeschränkt oder sehr, sehr gering eingeschränkt. Hm. Kann man vielleicht sagen, wäre er in New Orleans geblieben, vielleicht wäre das dann noch weiter nach oben geklettert, wäre das in die 30-plus-Regionen geklettert. Das kann schon sein, vielleicht wurde da irgendwo ein bisschen was unterbunden. Aber wie du sagst, das war ja auch davor schon kein Spieler. Er hatte davor auch schon Jrue Holiday an seiner Seite oder diese eine Saison mit Rajon Rondo an seiner Seite, wo sie, wen haben sie da gesweept in den Playoffs? Das war doch so ein überraschender Playoff. Ja, genau. Davis war vorher nicht der Spielertyp und Davis musste wirklich fast keine Abstriche machen. Im Gegenteil, ist dann zu der besten Version seiner selbst geworden an der Seite von LeBron.
Und ich glaube sogar, dass LeBron sich gewünscht hätte, Davis hätte noch mehr gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Weil es schon immer wieder, und das ist der große Kritikpunkt von Anthony Davis, abgesehen von seiner Verletzungsanfälligkeit, dass es häufig Phasen gab von teilweise ganzen Vierteln, in denen Davis einfach absolut untergetaucht ist offensiv. Was nicht daran lag, dass LeBron gesagt hat, ich nehme jetzt jeden Wurf, sondern dass Davis einfach abgetaucht ist. Viel zu passiver, den Ball viel zu schnell mal wieder abgegeben hat, sich nicht aktiv an der Offensive beteiligt hat. Und ich glaube, dass LeBron sich gerade dann nach 2021, wo es dann ja schon auch ein bisschen ja nachließ mit LeBrons Dominanz und mit seinen Kraftreserven und so, glaube ich, dass LeBron sich teilweise auch gewünscht hätte, dass Davis ja mehr als offensives Hub agiert und mehr macht und dieses Team mehr auf seinen Schultern trägt, weil LeBron halt auch da wieder verstanden hat, das ist eigentlich das, was uns jetzt gerade am meisten hilft. LeBron war mit 25 und mit 30 und mit 33 jemand, dessen Teams am besten waren, wenn er die Fäden gezogen hat, aber LeBron hat auch verstanden, mit 37 sollte er nicht mehr die ganzen Fäden ziehen und wollte er auch nicht mehr die ganzen Fäden ziehen. Problem war halt, dass Davis halt nie dieses Jokic-Embiid-Level am offensiven Ende als offensives Hub irgendwie erreichen konnte, um halt dann wirklich die erste offensive Option zu sein. Ich glaube, wenn Davis so gut gewesen oder so gut geworden wäre, dann hätte er diese Rolle auch übernehmen dürfen. Und wir haben ja auch gesehen in der NBA-Bubble, als Anthony Davis da mal für 2-3 Monate dieses Top-Level hatte, dass er da auch häufig als offensiver Initiator agiert hat und immer wieder ISOs hatte und Spielzüge nur für ihn gelaufen wurden und LeBron dann halt eher in der Transition agiert hat oder dann halt übernommen hat, wenn es halt wirklich nötig war. Und Bubble ist halt auch ein schönes Stichwort, denn es war ja die Situation im Closeout-Game gegen Miami in den Finals, wo LeBron dann zum Korb gezogen ist und rausgekickt hat zu Danny Green. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema. Wir reden jetzt darüber, wie balldominante Spieler an der Seite von LeBron funktionieren und nicht, ob er jetzt seinen Kollegen da so vertraut. Aber auch das ist eine Situation, wo LeBron sich entschieden hat, das richtige Basketball-Play zu machen und dann zu Danny Green rausgekickt hat, was nicht funktioniert hat, weil Danny Green den Wurf daneben geworfen hat, aber danach hat LeBron auch gesagt, er würde diesen Pass immer und immer wieder spielen, weil es das richtige Play war. Oder 2017, kurz vor diesem Kevin Durant Dagger in Spiel 3, wo er den Ball da in die linke Ecke kickt zu Kyle Korver, einem der besten Dreier-Shooter in NBA History. Das ist ein Play, auch danach hat er es gesagt, das würde er immer und immer wieder machen, diesen Pass immer und immer wieder spielen. Und das macht mich halt optimistisch, dass wenn es jetzt eine Situation bei den Sixers gibt, wo er zum Korb sieht in einer spielentscheidenden Situation und Edgecombe steht draußen oder Dean Wade steht draußen, dass er dann halt auch das richtige Play macht. Und dementsprechend sollten wir das hier sicherlich auch nicht irgendwo verschweigen. Und was man auch sagen muss, LeBron, gerade in diesem ersten Stint in L.A., war jemand, der auch immer wieder Point Guards an seiner Seite haben wollte. Er wollte Rajon Rondo haben in diesem Team. Er wollte Dennis Schröder später haben und er wollte auch D'Angelo Russell haben. Und
er wollte Russell Westbrook haben.
Das weiß ich nicht. Aber Rondo immer wieder initiiert bei den Lakers auf dem Höhepunkt ihres Schaffens in der Saison, in der sie Meister geworden sind. Dennis hatte seine Freiheiten in L.A. Da kann er sagen, was er möchte. Ich weiß nicht, wie er dazu steht, würde ich gerne mal von ihm wissen. Aber Dennis konnte sich auch ausleben auf dem Parkett bei den Lakers und wurde nicht zu einem reinen Spot-Up-Schützen gemacht. Er war halt leider einfach nicht gut genug, gerade in den Playoffs, um in einer Ballhandling-Rolle zu helfen. Und auch da, Dennis hatte diesen einen, das war ein Play-In-Game gegen die Timberwolves, wo Dennis diesen Klatsch-Dreier auch hatte, nach Pass von LeBron. Auch da, LeBron, Dennis Schröder, vertraut. Und D'Lo, kannst du sagen, was du willst über D'Lo, aber gerade in der regulären Saison, in der Saison vor dem Trade für Luca, wo er dann auch D'Lo ein paar Monate vor Luca ja getradet wurde nach Brooklyn zurück, war D'Lo immer wieder jemand, der Spielzüge eingeleitet hat. Ich hatte damals auch ein Video gemacht über diese Actions mit LeBron, Davis und D'Lo als Einleiter, wo er immer wieder dann D'Lo hat die Plays eingeleitet und LeBron hat sich oft wohl bewegt, Davis hat sich oft wohl bewegt. Und auch da hat man schon gesehen, dass LeBron ja auch bereit ist, Touches abzugeben. Und Austin Reeves ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass LeBron nicht die Entwicklung von Ballhandling Guards zurückhält. Weil was Austin Reeves für eine Entwicklung hingelegt hat, mit LeBron als Mentor von einem undrafted Guy zu einem Max-Spieler jetzt, wie er ja von Jahr zu Jahr besser wurde als primärer Creator. Also wenn irgendeiner Zweifel haben sollte, dass VJ Edgecombe jetzt sich nicht zu einem Star entwickelt, weil LeBron da ist, schaut euch bitte einfach an, was aus Austin Reeves geworden ist, der sicherlich jetzt nicht behaupten würde, er wäre schon MVP, wenn LeBron nicht da gewesen wäre. LeBron hat Austin Reeves extrem weitergeholfen und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Austin Reeves heute der Spieler ist, der er ist und dieser Max-Level-Guy ist, der er ist und ein Top-25-Spieler in der NBA ist. Und LeBron hat Austin Reeves bestimmt nicht zurückgehalten und er hat auch Anthony Davis nicht zurückgehalten und er hat basically in seiner Karriere niemanden von diesen Top-Spielern zurückgehalten. Hast du noch Gedanken zu der Davis-Ära oder wollen wir zur vielleicht bedeutendsten für die heutige Folge in LeBrons Karriere kommen und zwar der Luca-Ära in L.A.?
Ich habe noch einen anderen statistischen Trend, der quasi in der AD-Ära angefangen hat und sich dann in die Luca-Ära zieht, der vielleicht eine ganz gute Überleitung ist. Das andere, was ich mir angucken wollte neben der Usage, war vor allem die Catch-and-Shoot-Dreier. Also die Frequenz an Catch-and-Shoot-Dreiern. Die Tracking-Daten bei NBA.com gehen leider nur in die Saison 13-14 zurück. Also so die Anfänge der Miami-Zeit kann ich da leider nicht einsehen. Beziehungsweise der Dreier war ja dann zu Beginn von LeBrons Karriere sowieso nicht so das allergrößte Thema. Bis einschließlich 2019 lag die Frequenz von LeBrons Catch-and-Shoot-Dreiern noch im einstelligen Bereich. Also in der Saison 2018-19 waren 9% seiner Abschlüsse Catch-and-Shoot-Dreier. Das ging dann in der Bubble-Saison, als dann Anthony Davis das erste Mal am Start war, ging das in den zweistelligen Bereich hoch, 11,4, dann 12,1 und dann sind wir schon in der, also 2022, 2023 sind wir 15,9%, 15,4%. Und jetzt, also das ist ein Trend, der sich dann, die Ankunft von Luca hat es dann nochmal bestätigt. 2024, 2025 waren es zum Beispiel 16%. Das ist der höchste Wert seiner bisherigen Karriere. Oder ich nehme an, es ist der höchste Wert seiner bisherigen Karriere. Wie gesagt, sicher kann ich es nicht einsehen in die Anfangszeit. Und jetzt in der vergangenen Saison waren es 13% seiner Abschlüsse, die Eckendreier waren. Problem war, dass er in der vergangenen Saison kein Scheunentor getroffen hat, plötzlich, nachdem er sich über die letzten Jahre eigentlich zu einem sehr, sehr guten Dreierwerfer entwickelt hat. Kaufe ich nicht so ganz. Ich würde davon ausgehen, dass er jetzt in Philly wieder eher in die Richtung von den Quoten, die teilweise bei über 40% lagen für Catch-and-Shoot-Dreier, wieder in die Richtung zurückkehren wird, anstatt dass er jetzt, ich glaube, es waren 32% Dreierquote letzte Saison. Aber das ist ein Trend, der an der Seite von Anthony Davis schon angefangen hat, dass LeBron, das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass einfach seine Athletik und seine Fähigkeit, überhaupt den Ball zu dominieren, wenn er es gewollt hätte und zum Ring zu kommen, wenn er es gewollt hätte, einfach nachgelassen hat. Das war jetzt sicherlich nicht, okay, wow, Anthony Davis ist jetzt hier, ich muss zu einem Spot-Up-Dreier-Schützen werden. Das ist dann ja auch korreliert mit der glorreichen Russell-Westbrook-Ära, der natürlich viel den Ball in der Hand hatte. Aber das ist ein Trend, der mit AD begonnen hat, der sich an der Seite von Luka und Reeves fortgesetzt hat und wo ich stark von ausgehe, der sich jetzt auch in Philly fortsetzen wird. LeBron hat in den letzten Jahren ist immer mehr dazu übergegangen, Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen, Catch-and-Shoot-Situationen zu haben, Off-Ball zu agieren. Und ich denke, das hat auch sehr gut funktioniert. Und das hat eben an der Seite von AD so ein bisschen angefangen und hat sich dann an der Seite von Luka natürlich fortgesetzt. Und jetzt können wir gerne zu dieser Lakers-Ära kommen, weil, wie du sagst, es ist wahrscheinlich, erstens, weil es die Version ist von LeBron, die wir jetzt bekommen werden, was Alter und was Fitness und was Fähigkeiten angeht. Und zweitens, du hast jetzt in diesem Philly-Team niemanden, der so ganz krass balldominant ist, wie es Luka ist, aber ich denke, die Kombination aus Maxi, Embiid und Brown wird schon sehr, sehr viel Usage schlucken, wenn dann einer der drei, zwei der drei oder manchmal eben dann sogar drei der drei an der Seite von LeBron auf dem Feld stehen.
Genau, diese letzten Monate bei den Lakers, wenn ich nicht davor schon optimistisch war, dass das jetzt mit LeBron auch in Philly funktioniert in der Rolle, in der kleineren Rolle, dann halt erst recht spätestens nach dem, was wir jetzt gesehen haben im Februar und März, bevor sich dann ja Doncic und Reeves so tragisch verletzten, leider beide. Das war schon Wahnsinn von LeBron, wie er da mehr oder weniger zu einem fast exklusiven Off-Ball-Spieler wurde im Halbfeld. Screente, cuttete, connectete, extra Pässe spielte. LeBron ist ein All-Time-Great Cutter, was er in seiner Karriere nicht oft zeigen musste, aber was wir sehr gut sehen konnten jetzt in diesen letzten Monaten der Lakers-Saison, weil er immer noch diesen Antritt hat, sehr athletisch ist, weil er ein fantastisches Gefühl hat für Timing, für freie Räume, für Momente, in denen Kollegen pennen und weil er dann halt auch diese Skills hat, Pässe zu fangen und Lobs zu vollenden und dann mit einer guten Position am Korb, da dann auch die einfachen Punkte zu erzielen. Er ist ein fantastischer Screener, der abrollen kann, der rauspoppen kann. Er ist sich da mittlerweile auch nicht mehr zu schade für. Er spielt auf einem sehr hohen Level extra Pässe, agiert als sekundärer Playmaker und hat sich zu jemandem entwickelt. Wir haben jetzt viel über sein Mindset geredet, aber auch von den Skills her, der herausragend Vorteile erweitern kann und daraus Kapital schlagen kann. Wir haben ja mal über diese drei Rollen geredet. Vorteile entstehen lasser, Vorteile erweiter und aus Vorteilen Kapitalschlager. Die englische Übersetzung war ein bisschen cleaner. Und LeBron natürlich ein All-Time-Great-Advantage-Creator, der sich im Verlauf seiner Karriere zu einem wahrscheinlich ebenfalls All-Time-Great-Advantage-Extender und Advantage-Capitalizer entwickelt hat. Dazu gehört dann halt dieses Spot-Up-Dreier im Zünder zu bringen, zu cutten, extra Pässe zu spielen und halt da auch wieder mit dieser mathematischen Genauigkeit eines Roboters dann halt entscheiden zu können, okay, attackiere ich jetzt eher lieber das Closeout, spiele ich den Ball direkt weiter, attackiere ich vielleicht das Closeout und spiele dann den Ball weiter, attackiere ich das Closeout und mach's dann selber, nehme ich vielleicht direkt den Wurf, diese richtigen Entscheidungen zu treffen in Kombination mit der Athletik und dem Körper, den er ja immer noch mitbringt, machen LeBron zu einem fantastischen Off-Ball-Spieler und das haben wir gesehen bei den Lakers, nicht nur an der Seite von Doncic und Reeves, sondern auch an der Seite von Marcus Smart, der ja auch immer wieder dann initiiert hat, gerade nachdem die beiden dann verletzt waren. Und gerade wenn man das sich anguckt, was die Lakers dann in diesem März gemacht haben, in dem sie 15 Spiele gewonnen haben, die Rolle, in der LeBron da agiert hat, da sollte man eigentlich keine Zweifel haben, dass es jetzt nicht funktioniert, wenn er zu den Sixers kommt, zumal ja auch der große Unterschied ist, beziehungsweise eigentlich zwei Unterschiede. Jetzt hat LeBron sich bewusst für diese Rolle entschieden. Das hat er bei den Lakers nicht getan. Bei den Lakers wurde er dann einfach eines Tages vor diese neue Realität gestellt. Luka Doncic ist da. Passe dich bitte an. Er hat's getan, wo man ihm jede Menge Credit geben muss. Jetzt in Philly weiß er, worauf er sich einlässt und hat sich trotzdem dazu entschieden. Und dann, und das ist bei NBA-Spielern auch immer so ein Ding, was du verdienst, hängt schon auch irgendwo damit zusammen, was du für eine Rolle einnimmst. Und LeBron war bis in die letzte Saison rein ein Max-Spieler. Und als Max-Spieler hast du den Ball in deinen Händen. Als Max-Spieler nimmst du entscheidende Würfe. Als Max-Spieler dreht sich vieles in diesem Team um dich. LeBron ist jetzt ein Minimum-Guy. Obviously nicht dein klassischer Minimum-Spieler, der von der Bank kommt und, keine Ahnung, nur Off-Ball agiert. Aber er kommt in dieses Team rein als Minimum-Spieler. Und ich glaube, auch das spiegelt seine Rolle in diesem Team so ein bisschen wider. Und ich glaube nicht, dass er jetzt hier fürs Minimum unterschreibt mit dem Gedanken, ich bin jetzt hier die erste oder zweite Option dieses Teams. Er wird sicherlich auch nicht unterschreiben mit, ich habe jetzt das Minimum unterschrieben, ich bin jetzt hier wirklich nur noch ein exklusiver Rollenspieler, sondern halt so ein Mittelding, je nachdem, was das Team am meisten von ihm braucht, weil LeBron seine gesamte Karriere über, und das ist, denke ich, dann auch der Abschluss, bevor wir dann jetzt kurz noch auf die Sixers schauen, immer das gemacht hat, was das Team von ihm braucht, um sich die bestmögliche Chance zu geben, zu gewinnen. Und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass er jetzt bei den Sixers auf einmal nicht mehr das macht, was das Team am meisten von ihm braucht.
Da gehe ich voll mit. Ich mache mir, das ist eine These von mir, wo ich jetzt gespannt bin, ob du zustimmen würdest. Ich mache mir um Embiid relativ wenig Sorgen im Sinne von gewillt sein, an der Seite von LeBron zu spielen. Er war Teil des Pitchs, er hat bei Team USA bereits mit LeBron zusammengespielt. Er ist in den letzten Jahren nicht mehr dieser krasse MVP-Level-High-Usage-Spieler gewesen.
Team USA ist ein schönes Stichwort. Wollen wir jetzt kurz darüber reden oder möchtest du erst deine These beenden und dann quatschen wir nochmal 2 Minuten über Team USA, weil ich denke, das sollte man ja auch nicht komplett ignorieren.
Okay, lass uns das gerne jetzt kurz
machen. Okay, dann merk dir deine Embiid-Idee. Team USA, ja. 2008 und 2012, da haben wir beide nicht wirklich verfolgt, aber gerade diese 2024 Team USA Experience, wo LeBron obviously immer noch ein Main Guy war, wenn es darum geht, jetzt das Gesicht dieses Teams zu sein, aber er war auf dem Parkett nicht der Main Guy. Er hat sich da zurückgenommen. Obviously stand er auf dem Parkett, wenn es drauf ankam. Das wird er auch bei den Sixers tun und das sollte er auch tun, als immer noch wahrscheinlich Top 15 Spieler der NBA. Aber er hat Steph Curry Freiheiten gegeben, er hat Kevin Durant Freiheiten gegeben, er hat den vielen balldominanten Spielern in diesem Team Freiheit gegeben. Er war jetzt auch nicht Devin Booker, der gesagt hat, okay, ich verteidige und ich stelle mich in die Ecke. Aber dieses Team hat auch so gut funktioniert und die haben alle Spiele gewonnen, die sie absolviert haben, weil LeBron genau wusste, die und die Rolle sollten meine Mitspieler haben, die und die Rolle sollte ich haben und es funktioniert optimal, wenn ich diesen perfekten Mix finde zwischen Vorteile kreieren, Vorteile erweitern und das Vorteilkapital schlagen. Das hat fantastisch geklappt, Team USA, wo er auch am Ende dann der Dude war, der vielleicht in der letzten entscheidenden Possession da eine große Rolle hatte. Das sollte er auch nach wie vor noch haben. Aber der genauso gut auch vielleicht gerade zu Beginn der Spiele gesagt hat, okay, ich muss jetzt ja auch mal ein halbes Viertel lang gar nicht irgendwie selber aus dem Dribbling was probieren, sondern macht ihr das ruhig. Und gerade auch diese Team USA in 2024 Experience in Kombination mit dem, was wir gerade über die Lakers gesagt haben, sollte uns, was LeBron angeht, optimistisch machen. Nicht nur über LeBrons eigene Rolle, sondern dass er als Leader dieses Teams. Ich glaube schon, dass er ein Leader oder wenn nicht sogar der Leader der Sixers sein wird, weil er einfach LeBron freaking James ist, dass er es halt auch schafft, Jaylen Brown klar zu machen, wir brauchen dich in dieser Rolle. Dass er es schafft, Maxi klar zu machen, du bist unser bester Spieler, sei unser bester Spieler. Embiid klar zu machen, nimm dich vielleicht mal ein bisschen zurück jetzt in der regulären Saison, deine Zeit wird kommen. Edgecomp genau klar zu machen, was dieser tun muss, um diesem Team optimal zu helfen. Also LeBron, wir reden hier ja nicht nur darüber, dass LeBron für sich selber seine optimale Rolle findet, sondern dass LeBron ja auch jemand ist, der in seiner Karriere immer wieder auch seinen Mitspielern klar gemacht hat, mach nicht zu viel, mach nicht zu wenig, mach das, weil das ist das, was uns am meisten hilft. Und gerade diese Team USA Experience hat das, denke ich, sehr, sehr gut gezeigt, dass LeBron sowohl seinen Mitspielern gesagt hat, okay, wir brauchen dich in dieser großen Rolle, aber sicherlich auch einigen Spielern gesagt hat, ey, wir brauchen dich halt eher in dieser kleineren Rolle oder zu Halliburton und Tatum vielleicht hier und auch, wir brauchen dich halt eher von der Bank. Ja, und deswegen mache ich mir, was LeBron angeht, echt gar keine Sorgen zu den Sixers, aber ja, komm gerne zu Embiid jetzt.
Nee, Embiid war nur die Herleitung. Ich wollte auf Jaylen Brown hinaus und das ist aber ein schönes Stichwort, das du mir gerade gegeben hast, dieses Rolle klar machen. Ich befürchte, dass sich das bei Brown schwierig gestalten könnte.
Er soll mit No Ego reingehen, was man so hört.
Ja, schön. Ich gehe auch mit No Ego rein in alles in meinem Leben, öffentlich kommunizieren. Ich weiß nicht. Mein Punkt oder meine These, meine Idee dahinter ist, ich mache mir keine Sorgen um Embiid, die Gründe, die ich gerade genannt habe. Ich mache mir keine Sorgen um Maxi, der ein fantastischer Off-Ball-Spieler ist. Einer der besten Off-Ball-Guards der Liga wahrscheinlich. Edge kommt sowieso nicht. Ich glaube, man kann den Case machen, dass Jaylen Brown von all den Spielern, die wir jetzt heute besprochen haben, alle balldominanten Spieler, die an der Seite von LeBron James irgendwo Einbußen machen mussten. Und da würde ich Luca ausklammern, weil der musste keine Einbußen machen. Der hatte letzte Saison in LA die dritthöchste Usage seiner gesamten Karriere. Chris Bosh und Dwayne Wade wollten das, mit LeBron zusammenzuspielen. Kevin Love wurde getradet, werden wir wahrscheinlich nicht so richtig wissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, der wollte
zu LeBron. Wollte den Trade, ja. Ja, 100%.
Anthony Davis wollte zu LeBron. Kyrie Irving ist auch nicht wirklich überliefert, wir werden es nicht wissen. Vielleicht lässt der Abgang 2018 darauf schließen, dass Kyrie Irving vielleicht eher Bock gehabt hätte, sein eigenes Team komplett zu behalten.
Safe.
Aber Kyrie Irving war zu dem Zeitpunkt, als LeBron James ankam, ja, er war Rookie of the Year, er war zweifacher All-Star, aber er war halt der beste Spieler in einem Team, das, ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt, 78 Spiele gewonnen hat, über 3 Jahre. Das ist was anderes als Jaylen Brown, der Finals-MVP war in Boston, der mehrfache All-Star war, der jetzt in der vergangenen Saison die Nummer 1 bei einem, was haben sie gewonnen, 50-plus-Siegeteam, der ja Boston verlassen wollte wegen Unstimmigkeiten, wegen, ich nenne es jetzt einfach mal, er möchte sein eigenes Team. Das hat er so nie gesagt, aber das ist der Vibe, der so durchkommt. Und jetzt geht er nach Philly und bekommt jetzt, er wird da sicherlich involviert gewesen sein in Gesprächen. Ich glaube nicht, dass die Sixers, egal ob das LeBron ist oder nicht, jemanden haben, der so ein hohes Standing hat, wie Jaylen Brown hat jetzt nach dem Trade, dass die das nicht mit ihm abgesprochen haben, dass LeBron James signed.
Was ich gehört habe, ist, dass Jaylen Brown LeBron aktiv recruited hat und ihn unbedingt wollte. Wenn das so ist, macht das für mich Hoffnung. Weil das war nämlich auch meine erste Reaktion. So, boah, will Jaylen Brown das überhaupt? So, zumal man ja bei Jaylen Brown nicht mal sagen kann, boah, der will diesen Ring jetzt noch um alles in der Welt haben. Er hat den ja schon gewonnen. So aus Jaylen Browns Perspektive, du hast deinen Ring, du willst jetzt dein Team und dann wirst du jetzt LeBron vorgesetzt. Das ist eigentlich nicht so geil, aber wenn es stimmt, dass Jaylen Brown aktiv LeBron recruited hat und ihn unbedingt in diesem Team wollte, dann wiederum macht mich das optimistisch, dass Jaylen Brown auch vorher einschätzen kann, womit das im Zweifelsfall einhergeht.
Ja, verstehe ich. Ich möchte es erstmal sehen, weil, also wie gesagt, salopp gesagt, das ist ein Dude, der schon sehr viel erreicht hat in seiner Karriere. Ob wir das jetzt für gerechtfertigt behalten oder ob wir der Meinung sind, dass er zu Recht Finals MVP wurde, der Meinung sind, dass er überhaupt ein Top-20-Spieler ist, whatever. Er hat's. Er hat's auf dem Papier stehen, Top-5-MVP-Voting, Finals-MVP, 55-Siegeteam angeführt. Er wollte eigentlich, salopp gesagt, wollte er sein eigenes Team. Und jetzt bekommt er plötzlich nicht nur Joel Embiid und Tyrese Maxey, sondern eben auch LeBron James vor die Nase gesetzt. Er möchte unbedingt seine weitere Supermax-Extension. Ich glaube, nächsten Sommer darf er die schon unterschreiben. Das lässt mich skeptisch. Also von all den Fällen, die wir jetzt heute durchgesprochen haben, und das ist natürlich auch Hindsight-Bias bei den Spielern, wo wir jetzt halt einfach wissen, dass es gut funktioniert hat, wieder und wieder. Aber von all den Situationen mache ich mir bei Jaylen Brown jetzt die größten Sorgen, dass er keinen Bock hat auf diese Konstellation. Aber wie du sagst, wenn das wirklich so ist, dass er aktiv gepitcht hat und rekrutiert hat, dann macht das sicherlich Hoffnung auf eine gute Konstellation, ein gutes Zusammenfinden und rein spielerisch all die Gründe, die wir jetzt besprochen haben. LeBron als Offballspieler, LeBron als jemand, der seine High-Usage-Teammates immer wieder wunderbar in Szene setzen kann, ihnen alle Freiheiten gibt, die sie brauchen. Ich glaube, keiner von uns macht sich großartige Sorgen, dass die Sixers nicht eine fantastische Offense haben werden nächste Saison und wahrscheinlich auch ein sehr gutes Team sein werden.
Wie würdest du denn ranken die Usage Rate dieser 5 Spieler in der kommenden Saison? Wie sollte es sein und was tippen wir?
Ich würde mich jetzt gerne, ich finde es schwierig. Ich habe gerade Maxis Usage Rate geguckt. Maxi hatte letzte Saison eine Usage von 30,4, was mich überrascht hat. Kommt mir sehr wenig vor, aber ich möchte Embiid nachgucken. Das finde ich schwierig einzuschätzen, was der jetzt so die letzten 2-3 Jahre für eine Usage hatte, bevor ich hier deine Frage beantworte. Okay, 33 letzte Saison, 35 im Jahr davor. Okay, also es ist weiterhin sehr, sehr hoch. Ich würde schätzen, Usage Rate, also meine Prediction, wie es kommen wird. Platz 1 Brown, Platz 2 Embiid, was wahrscheinlich dadurch, dass Embiid viele, viele Spiele verpassen wird, aber nicht so negativ sein wird. Platz 3 LeBron, Platz 4 Maxi. Aber ich glaube, LeBron,
das
Maxi, LeBron
Tipp.
Hat die... Das ist mein Tipp, ja.
Dann sind die Sixers am Arsch. Dann sind sie am Arsch. Wenn Maxi die viertgrößte Usage hat, sind sie am Arsch.
Brown hatte jetzt letzte Saison, nee, nicht Brown, LeBron hatte jetzt letzte Saison das erste Mal seit seinen beiden Rookie, ja, oder seit seinen ersten beiden Jahren in Cleveland eine Usage unter 30. Ich glaube, der Trend wird sich fortsetzen. Ich könnte mir vorstellen, LeBron wird unter 30 bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, Maxi, der ja, wie ich gerade gesagt habe, eine überraschend sowieso niedrige Usage hatte letzte Saison, wird wieder so leicht unter die 30 rutschen. Also ich glaube, die beiden werden so ungefähr auf einem Level sein. Ich sehe nicht, dass Brown, der letzte Saison eine 37er Usage hatte, und Embiid, der selbst in seiner heutigen Version, wie ich gerade gesagt habe, weiterhin deutlich über den 30 ist. Ich glaube, keiner der beiden wird unter 30 rutschen.
Anders gefragt, wer sollte die erste Option der Sixers sein in der kommenden Saison? Oder wer wird die erste Option?
Wieder Prediction. Ich glaube, Brown wird die erste Option. Ich glaube, wenn du mich fragst, wie ich es verteilen würde, hätte ich gerne, dass all diese vier auf ungefähr einem Level sind, was die Usage angeht, mit so knapp über 30 oder so rund um die 30, dass aber Maxi und LeBron über 30 sind und Brown und Embiid unter 30. Also dass das Ranking quasi, so wie ich es jetzt gerade predicted habe, wie es sein wird, im Grunde genau umgedreht.
Maxi ist der beste Spieler dieses Teams. Maxi sollte wie der beste Spieler agieren und die Nummer 1 dieses Teams sein, als Initiator. Sicherlich muss man ja auch sagen, Usage Rate ist nicht der perfekte Stat vielleicht. Wir haben keinen Zugriff auf irgendwelche On-Ball-Percentages. Das ist natürlich, wir reden hier über einen Ball in den Händen und Usage hat nicht unbedingt immer nur was damit zu tun, wie viel die Spieler jetzt den Ball in ihren Händen haben. Maxi sollte den Ball am meisten in seinen Händen haben, als Lead Guard, als der, der die Fäden zieht und die meisten Vorteile kreiert. Ich würde Maxi und Brown so viel es geht staggern. Das ist auch ganz wichtig. Also wie Nick Nurse diese Spieler staggert, wird auch absolut entscheidend sein für den Erfolg dieses Teams. Wir reden natürlich jetzt darüber, was ist in diesen Lineups, wo alle 5 auf dem Parkett stehen. Wenn aber das sehr, sehr gut gestaggert werden kann und die 5 halt am Anfang und am Ende auf dem Parkett stehen, aber dazwischen halt 3 dieser 5, wenn halt alle fit sind, muss man auch nochmal unterscheiden. Aber Maxi sollte für mich die erste Option sein, Brown sollte für mich die zweite Option sein und ich sehe wirklich im Optimalfall Embiid in so einer Rolle, also in so einer Kevin Love-Rolle, weil ich möchte, dass er defensiv so viel wie möglich im Tank hat, Post-Ups agieren, wenn er halt Mismatches hat, auch gerne in Handoffs mit Brown, mit Embiid, Maxi und mit Edgecomp, aber ich möchte nicht, dass Embiid jemand noch ist, der die Fäden dieser Offensive zieht. Dann ist er vielleicht auch ein bisschen überqualifiziert mittlerweile, aber das möchte ich einfach nicht. Und LeBron halt in dieser Rolle, die er jetzt in LA hatte. Und deswegen von der Usage her würde ich sagen, Maxi an 1, dann Brown an 2, Embiid an 3 und LeBron an 4. So ist es, glaube ich, in einer perfekten Welt. Viele, viele Lineups, in denen Maxi und Embiid zusammenspielen, wo sie in ihr Two-Man-Game laufen kann. Und viele Lineups, in denen LeBron und Brown zusammen auf dem Parkett stehen, wo dann Brown halt die Fäden zieht. Und LeBron dann so ein bisschen der sekundäre Creator ist und dann halt Edgecomp hier und da mit reingeworfen. Aber das sind so die beiden Duos, auf die ich würde dieses Maxi-Embiid-Duo melken und dieses LeBron-Brown-Duo melken und dann Edgecomp mal mit dem Duo und mal mit dem Duo, wobei ich natürlich auch viel Zeit mit Edgecomp auf dem Parkett will, wo er vielleicht gar nicht unbedingt mit Maxi spielt, damit Edgecomp dann auch ein bisschen in diese Rolle reinwachsen kann. Also gerade so diese Trios Edgecomp, Brown, LeBron, wo dann aber Edgecomp viel den Ball in der Hand hat, würde ich mir auch wünschen. Ich glaube, Brown wird so ein Knackpunkt sein, wie viel Ego da mit drin ist. Embiid, der es natürlich auch gewöhnt ist, dass immer alles über ihn lief. Aber der Nummer 1 Schlüssel wird, glaube ich, dass Maxi klar gemacht wird oder dass er das auch selber weiß, dass er der beste Spieler dieses Teams ist und halt entsprechend auch zu agieren hat.
Mhm. Wir reden hier jetzt quasi nur über den offensiven Fit. Ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern in Richtung Contender-Ranking, in Richtung Power-Ranking. Das werden wir alles dann machen, wenn es auf die kommende Saison zugeht. Aber vielleicht jetzt zum Abschluss ganz kurz. Wir hatten jetzt beide noch mal ein paar Tage Zeit. Wir haben auch ein bisschen drüber geredet, natürlich, als wir uns gesehen haben, drüber nachzudenken, wie gefällt uns jetzt dieser Fit, wie gefällt uns die Situation. Das ist in der Theorie ein geiles Team und wir machen uns beide offensichtlich keine allzu großen Sorgen, dass sie es schaffen werden, eine gute Offense aufs Parkett zu bringen. Ich bin Stand jetzt, muss ich sagen, relativ weit davon entfernt, zu sagen, die Sixers haben eine realistische Chance, A, auf den Titel und selbst in die Finals zu kommen. Weil ich defensiv große Fragezeichen habe, in Sachen Shooting und Rebounding große Fragezeichen habe. Und dann natürlich das alles Überstrahlende, wie immer. LeBron ist 42, wie fit kann er sein, wenn es drauf ankommt? Embiid ist Embiid, wie fit kann er sein, wenn es drauf ankommt? Wie sieht's da bei dir aus jetzt, wo du ein paar Tage Zeit hattest, darüber nachzudenken? Wo würdest du so aus dem Bauch raus die Sixers einordnen in Sachen Chancen auf einen tiefen, tiefen Playoff-Run, sprich mindestens Conference-Finals, wenn nicht sogar Finals?
Für mich sind sie das zweitbeste Team im Osten. Mit etwas Abstand zu den Knicks, aber auch mit etwas Abstand zu den wahrscheinlich Pacers als drittbesten Team.
Okay, ich glaube, dann bin ich ein bisschen niedriger.
Ja, fair. Die Gesundheit ist ein großes Thema. Ich mache mir wegen der Defense auch nicht unendlich viel Sorgen. Embiid ist immer noch ein überdurchschnittlich guter Defender auf der wichtigsten defensiven Position im Basketball. Edgecomb ist ein geiler
Defender. Ja, aber Defender. Sorry, dass ich unterbreche, aber halt eingeschränkt. Du bist überhaupt nicht scheme-versatil heutzutage mit Joel Embiid.
Ja gut, bist du auch nicht mit Karl-Anthony Towns und den Knicks haben es trotzdem irgendwie hinbekommen.
Ja, aber Towns hat auf einem, was wir ja nicht haben, also was ich nicht habe kommen sehen, at the level verteidigt, manchmal sogar geswitcht. Also Towns war ja dann de facto viel, viel versatiler, als wir das für möglich gehalten hätten. Und vor allem viel, viel versatiler, als das Embiid sein kann in der
Weiß
Version,
die er heutzutage ist. Weiß ich nicht, ob das heutzutage so ist, dass Embiid jetzt überhaupt nicht mehr raushatchen kann. Wenn er offensiv sich so zurücknehmen kann und actually fit sein sollte, was er ja LeBron gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du nur Deep Drop mit Joel Embiid spielen kannst in 2027. Ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen. Und selbst wenn, hast du mit Edgecomb, mit Maxi, ja auch mit Brown am Ball Spieler, die da halt entsprechend am Ball auch genug Ärger machen können, um das vielleicht nicht so ins Gewicht fallen zu lassen. Ich bin skeptisch zu Defense zu predict, nachdem ich jetzt in mehreren Jahren beobachtet habe, dass Teams, von denen wir es nicht gedacht haben, doch relativ ordentlich sein können am defensiven Ende.
Ja, das stimmt.
Und was man den Sixers halt lassen muss, sie sind halt athletisch. Und weil sie ja offensiv sich die Lasten teilen können, denke ich, können sie auch mit Energie verteidigen. Und gerade, dass du einen Edgecomb hast, der wahnsinnig viel Energie hat am defensiven Ende. Maxi, der Energie hat. Brown, der Energie hat. LeBron, der, denke ich, sich die Energie nehmen kann, weil er offensiv nicht mehr so viel machen muss. Du hast dann Wade von der Bank, du hast einen KCP von der Bank. Ich kann mir schon vorstellen, dass alleine, weil die Athletik da ist, die Bodies da sind, also du kannst halt jetzt keinen dieser fünf so dir rauspicken und sagen, ja gut, den schlachtest du halt komplett defensiv ab. Und dementsprechend...
Ja, ne.
Selbst LeBron, der offensiv wirklich chillen kann, kannst du dir nicht rausbringen und sagen, jetzt schlachtst du jetzt komplett ab, so in diesen 1 gegen 1 Duellen, oder du kannst jetzt so krass Mismatch-Hunting irgendwie machen. Deswegen, ich bin da nicht ganz pessimistisch. Würde das eine Top-5-Defense sein? Nein. Aber die Offensive wird so gut sein, dass es reicht, wenn die Defense halt okay ist, und ich denke, eine okay Defense sollte man schon schaffen mit diesem Roster und mit Nick Nurse Coaching aufs Parkett zu bringen. Für mich ist halt wirklich das große Thema, dass du eigentlich nur Meister werden kannst, wenn Embiid fit ist. Und das ist halt relativ unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, auf dem Papier ist das für mich ein Top-4-Team im Basketball. Und als Top-4-Team im Basketball sollte man eine realistische Chance haben, auch in die Finals einzuziehen.
Ja, okay. Interessant. Also ich glaube, ich bin, wie gesagt, aber da werden wir dann ausführlich logischerweise noch in eventuellen Contender-Rankings oder auf jeden Fall, also hört sich ja aktuell so an, als hättest du sie dann wahrscheinlich, wenn es soweit ist, in der Top 5 in unserem Contender-Ranking. Mal gucken, ob das bei mir auch so sein wird. Power Ranking werden wir auf jeden Fall über sie sprechen. Da gibt es dann ja an anderen Stellen noch genug Zeit dafür.
Ein Monsterfolge.
Ansonsten sind wir durch, oder?
Ja.
Dann verabschieden wir uns recht herzlich von euch. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Das war jetzt, wie zu erwarten war, ein bisschen mal wieder eine längere Folge. Aber wenn wir beide über LeBron James sprechen dürfen, dann war ja fast schon klar, dass das ausartet. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Checkt gerne bis dahin die Mystery-Paket-Aktion von Holy aus und deckt euch da mit ein paar Geschmäckern ein. Würde uns sehr freuen. Link und Code findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Link zu unserem Patreon findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Mal gucken, ob jetzt noch Rapid Reaction-würdige News anstehen. Draymond Green hat den Vertrag jetzt unterschrieben, der zu erwarten war. Vielleicht gibt die Harden Unterschrift, wenn es dann soweit ist, irgendwie was Großes her. Da sind wir natürlich dann auch im Supporter-Feed für euch zur Stelle. Bis dahin, Freunde. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Macht's gut. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.